Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Poff. Hallo Walter.
Hi Martin.
Geht es dir gut?
Ja, mir geht es gut.
Das ist schön, mir geht es auch gut.
Schön, dass es dir auch gut geht.
Ein spannendes Thema heute. Drängt euch zusammen.
Ja.
Worauf bezieht sich das?
Genau auf das, was dort steht.
Wer?
Rückt fest zusammen.
Wir werden herausfinden, wer sich da zusammendrängen muss.
Wir alle müssen uns zusammendrängen.
Warum? Doch bevor wir dazu kommen, wollen wir beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir diese Gespräche führen können. Wir bitten dich auch, doch bitte unseren Verstand zu erleuchten und das Gespräch auf das zu lenken, was du angesprochen haben möchtest. In Jesu Namen, Amen.
Es herrscht so viel Verwirrung und so viel aneinander vorbeireden, dass es manchmal schon fast sehr frustrierend werden kann. Weißt du, ob wir jetzt über Vollkommenheit oder Gerechtigkeit aus Glauben und all diese Themen sprechen, scheint es immer so zu sein, als ob die Leute denken, dass es zwei Seiten gibt, die Dinge aus einem gegensätzlichen Blickwinkel heraussehen. Während doch Gerechtigkeit aus Glauben den Gehorsam keineswegs verneint. Noch enthält es eine Lizenz zum Sündigen.
Ganz genau.
Doch manche Leute sehen es so. Und Perfektionismus muss nicht notwendigerweise die Gerechtigkeit aus Glauben verneinen, da man sie in dem Licht sehen kann, in dem sie präsentiert werden sollte. Aber wie ich schon sagte, verfechten Menschen eine Denkrichtung und dann gibt es zwei Lager oder sogar drei oder vier. Und die Menge wird nie zusammenkommen. Wir sollten aber eng zusammenrücken. Wir sollten eine Gruppe von Menschen sein, die der Herr abgesondert hat. Übrige mit einer bestimmten Botschaft an die Menschheit. Eine Botschaft, die nicht irgendeiner Selbsterhöhung entspringen darf, wie etwa, wir sind schon angekommen. Also Leute, dann seht zu, dass ihr euch zusammenreißt oder euch vom Acker macht. Sondern eine Botschaft, die den Charakter Gottes widerspiegelt und auch sein Verlangen, die Menschheit zu retten. Die Frage lautet also, wie gehen wir mit dem Nicht-So-Perfekten in der Kirche um? Genauso wie wir mit den Nicht-So-Perfekten in unserer Familie umgehen. Wenn wir jetzt ein bisschen sarkastisch wären, könnten wir sagen, Gott sei Dank, dass mein Kind eigensinnig ist. Jetzt kann ich mich von ihm oder ihr trennen und muss mich nicht länger mit ihnen rumschlagen. Schließlich sind sie ja eigensinnig, stimmt's? Kann ich das machen?
Nein.
Das kann ich nicht. Würdest du das mit deinem Kind oder jemandem aus der Familie machen, den du liebst? Würdest du das mit einem Ehepartner machen? Würdest du das machen?
Nein.
Nein, oder?
Es mag schon Leute geben, die das vielleicht so machen, aber ich glaube nicht, dass es die richtige Vorgehensweise ist.
Warum wollen einige das dann mit den Mitgliedern in der Kirche machen? Sind sie nicht auch Teil von Gottes Familie?
Schon.
Ich kann mich auf meine eigene Vollkommenheit konzentrieren und bin so froh, dass ich nicht wie sie bin. Wirklich? Kann ich das so machen? Bin ich wirklich so vollkommen?
Nein.
Machten Mose oder die Propheten das? Oder identifizieren sie sich mit dem sündigen Volk?
Mose tat das so sehr, dass er sagte, nimm lieber meinen Namen aus dem Lebensbuch und lass sie leben.
Tilge mich aus dem Lebensbuch, aber lass sie leben. Innerhalb der Kirche ist das ein sehr heikles Thema. Und wir müssen eng zusammenrücken. Wir müssen dahin kommen, übereinzustimmen. Und zwar dahingehend, dass ein anderer Blickwinkel nicht bedeutet, dass jemand jetzt zum Feind geworden ist. Lass uns mit einem Zitat anfangen. Wir nähern uns jetzt dem Ende der Weltgeschichte und Gott fordert alle auf, den Standard mit der Aufschrift, hier sind die, die da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu, hochzuhalten. Darüber haben wir schon sehr oft gesprochen. Was ist dieser Glaube Jesu? Nun, alles, was im Wort Gottes niedergeschrieben ist. Denn deshalb ließ er es niederschreiben, um uns zu zeigen, was sein Glaube ist und auch, was seine Denkweise ist, richtig?
Ja.
Mit anderen Worten, müssen wir mit der Weise, wie Gott darüber denkt, in Einklang kommen. und auch dem Glauben Jesu nachstreben. Es ist nicht genug, Glauben an Jesus zu haben. Man muss den Glauben Jesu nachahmen. Hielt denn Jesus die Gebote? Alle, oder?
Ja, alle.
Okay. Er fordert sein Volk auf, in vollkommener Harmonie zu arbeiten. Er fordert diejenigen, die sich in unseren Gesundheitswerken engagieren, mit dem Predigerdienst zusammenzuarbeiten. Gibt es da eine Tendenz, beide zu trennen? Sogar in unserer Kirche? Sag bloß nichts davon. Wir sind nur dieses oder jenes. Wir konzentrieren uns auf die medizinische Seite. Und die Leute werden uns betrachten und sofort folgen und alle Christen werden.
Nein, es ist traurig. Wie schon öfter gesagt, wenn man es so macht, ist da kein Licht.
Okay, man muss es mit der Verkündigung vereinen. Wenn man das medizinische Werk vom Verkündigungsdienst trennt, dann trennt man einen Arm ab. Er fordert den Predigerdienst auf, mit den medizinischen Missionsarbeitern zusammenzuarbeiten. Er fordert die Kirche auf, dass sie die ihr zugedachte Aufgabe auf sich nimmt und den Standard wahrer Reform in ihrem eigenen Gebiet aufrechterhält, was es den ausgebildeten und erfahrenen Mitarbeitern ermöglicht, in ein neues Arbeitsfeld hineinzudrängen. Es soll kein einziges Wort gesprochen werden, das irgendjemand entmutigt, denn das betrübt das Herz von Christus und gefällt dem Feind ungemein. Verbringen wir viel Zeit damit, uns gegenseitig zu entmutigen?
Definitiv.
Uns gegenseitig zu kritisieren?
Schau, du hast gerade den Punkt angesprochen, dass das medizinische Werk nicht ohne den Verkündigungsdienst sein kann. Und in diesem Zitat heißt es auch, dass der Prediger nicht ohne den medizinischen Bereich arbeiten kann. Aber was gemacht wird, ist das, was du gerade erwähnt hast.
Aber da steckt noch mehr drin, nämlich der Glaube Jesu und die Gebote.
Ja.
Alles ist in dieses Zitat eingestreut. Alle müssen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Alle sollten von verurteilenden und verächtlichen Bemerkungen Abstand nehmen und näher zu Christus kommen, sodass sie die schwere Verantwortung schätzen lernen, die ihre Mitarbeiter zusammen mit Christus tragen. Drängt euch zusammen, drängt euch zusammen, lauten die Worte unseres himmlischen Lehrers. Einheit ist Stärke, Uneinigkeit ist Schwäche und Niederlage. Martin, ich habe das Gefühl, dass wir zu viel Uneinigkeit haben. Und deshalb haben wir anscheinend auch eine Niederlage nach der anderen. Kann die Kirche sich denn nicht unter dem blutgetränkten Banner von Prinz Immanuel vereinen und mit einer Stimme der sterbenden Welt die Botschaft verkündigen? Geht das denn nicht?
Nun, das sollte sie tun. Genau genommen sollte das die Mission der Kirche sein, dass alle zusammen als Einheit der Welt die Drei-Engels-Botschaft bringen.
Wenn nun diese Kirche ein Krankenhaus ist und die Menschen darin sich im Grunde von einer Krankheit erholen, haben sie dann alle die gleichen Krankheiten?
Nein.
Nein.
Nun, eigentlich schon. Sie heißt nämlich Sünde.
Ja, das ist die Wurzel. Aber wenn man ein richtiges Krankenhaus ansieht, hat da jeder die gleiche Krankheit oder das gleiche Leiden?
Nein.
Nein, das haben sie nicht. Es gibt unterschiedliche Leiden. Der eine hat dieses, der andere hat jenes. Und wenn man es mit der Sünde verbindet, gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Macht das einen besser als den anderen?
Nein.
Nein, denn Sünde ist Sünde und der Sünde sollt ist der Tod. Wir sind also alle sterbenskrank und benötigen himmlischen Balsam. Hier ist ein Zitat aus dem Review and Herald von 1908. Die Worte wurden klar und nachdrücklich gesprochen. Bekennt einander eure Fehler und betet füreinander, damit ihr geheiligt werdet. Martin, wenn man sich gegenseitig die Fehler oder Mängel bekennt, dann bedeutet das logischerweise, dass man Fehler hat.
Nun, jeder, der ohne Fehler ist, ist auch ein Lügner.
Okay. Die Bibel sagt, dass man sich gegenseitig die Fehler oder Mängel bekennen soll. Natürlich ändern die neuen Übersetzungen das zu Sünden. Bekennt eure Sünden, aber Sünden sollen nur Gott allein bekannt werden.
Ja, genau.
Denn das ist etwas zwischen dir und Gott. Aber deine Fehler, die Mängel, ich habe dieses Temperament oder was auch immer, ich habe diese Neigung zu was auch immer. Kannst du für mich beten, dass ich dieses oder jenes überwinden kann? Wir können allgemein darüber sprechen, müssen aber nicht in die genauen Einzelheiten gehen. Denn das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Wieder heißt es, rückt eng zusammen, und liebt, wie es Geschwister tun. Betet zusammen. Der Herr hat mit seinem eigenen Blut den Preis für die Erlösung der Welt gezahlt. Er erduldet jede Entwürdigung, die Menschen sich ausdenken und Satan erfinden konnte, um den Erlösungsplan auszuführen. Lasst nicht die Lehrer nach Selbsterhöhung streben, sondern lasst ihn die Notwendigkeit sehen, täglich von Christus zu lernen und ihn zu seinem Vorbild zu machen. Für unsere Lehrer und Schüler sollte unser Herr und Heiland Jesus Christus das einzige Vorbild sein. Das heißt also nicht, den Menschen auf ein Podest zu stellen. Schau dir den Standard an, denn es gibt nur einen nachahmenswerten Standard. Vergesst nicht, dass der Herr nur diejenigen als Lehrer annehmen wird, die Lehrer des Evangeliums sind. Eine große Verantwortung liegt auf denen, die sich bemühen, die letzte Evangeliumsbotschaft zu lehren. Betrifft das nicht die ganze Kirche?
Ja, jeden Einzelnen in der Kirche.
Jeden?
Ja.
Ganz egal, welche Position er einnimmt, richtig?
Jeden Einzelnen.
Sie sollen mit Gott zusammen daran arbeiten, menschliche Gemüter heranzubilden. Dem Lehrer, der es versäumt, sich den Standard der Bibel immer vor Augen zu halten, entgeht eine Gelegenheit, ein Mitarbeiter Gottes zu sein, indem er dem Geist eine Prägung gibt, die für einen Platz in den himmlischen Höfen notwendig ist. Nun, Martin, wie wichtig ist das Vorbild?
Sehr. Wie du sagtest, einmal das Beispiel und auch das, was aus deinem Mund hervorkommt. Es muss das Gleiche sein.
Okay, wir brauchen ja also ein paar praktische Vorstellungen, wie man sich zusammendrängen kann, weil ja in der Kirche so unterschiedliche Winde der Lehre wehen und auch so viele Kompromisse mit der Welt und Kompromisse mit der Sünde. Was die Bibel Sünde nennt, scheint nicht länger überaus sündig zu sein.
What the Bible called sin seems to be no longer exceedingly sinful.
Nein, manchmal hauptsächlich deshalb, weil sie politisch korrekt sein wollen.
Von der verbotenen Frucht zu essen schien so eine geringfügige Sache zu sein. Aber die Konsequenzen. Du hast einmal eine Predigt darüber gehalten, weißt du noch?
Ja.
So eine geringfügige Sache. Nur einen Bissen von einer Frucht. Und die Konsequenzen davon sind unbeschreiblich.
Ja, unbeschreiblich.
Schau dir einfach die Nachrichten an und du siehst die Konsequenzen. Ein Beispiel zu sein ist also sehr, sehr wichtig. Dann hat man die Frage der Trennung, die Frage des Herauskommens und sich Absonderns. Es gibt so viel Streitigkeiten wegen dieser Trennung und auch wegen des Herauskommens und sich Absondern. Denn es wird so argumentiert. Ja, aber wenn du dich absonderst, wie kannst du dann irgendjemand erreichen? Sagen Sie das nicht?
Ja, es ist eine so unlogische Frage. Aber das fragen die Leute.
Sie lieben es dann, Paulus zu zitieren. Ich bin allen alles geworden. Denn Juden wurde ich ein Jude, den Griechen wurde ich ein Grieche. Ich werde mich dir also beim Sündigen anschließen, nur damit ich dich erreiche.
Ich kann in die Kneipe gehen und mit dir ein Bier trinken, denn ich versuche, dich zu erreichen.
Dann haben wir etwas zum Anknüpfen und eine Gemeinsamkeit. Dabei ignorieren sie alle Aussagen, bei denen er aufzählt, was man nicht mehr tun soll. Okay, 1. Könige 8, Vers 53. Denn du hast sie ausgesondert aus allen Völkern auf Erden als Erbe für dich, wie du durch deinen Knecht Mose geredet hast, als du unsere Väter aus Ägypten führtest, o Herr, Herr. Gott sondert sie ab. Aber abgesondert sein schmeckt viel nicht. Ökumene ist heute die Parole für die Welt, nicht Absonderung. Tatsächlich geht das Papsttum so weit, die sogenannten Separatisten zu verdammen.
Auf jeden Fall. Wir haben es unzählige Male gezeigt.
Springen wir ins Neue Testament. 2. Korinther Kapitel 6, Abvers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Ist das nicht genau dasselbe? Was ist mit dem nächsten Vers? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gründet er hier seinen Glauben im Alten Testament?
Ja.
Wer spricht hier übrigens?
Hier spricht Paulus.
Okay. Und er wiederholt hier alles, was schon das Alte Testament darüber gesagt hat, stimmt's?
Das wird schon schwer, wenn Sie sagen wollen, ach, das Alte Testament trifft nicht mehr zu.
Dann zitiert er aus 1. Könige. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Bedeutet nun Absonderung Isolation?
Nein, das muss man schon unterscheiden.
Aha. Absonderung ist der Isolation nicht gleichzusetzen.
Denn die Israeliten betrieben die Isolierungsvariante besonders, als Christus auf diese Erde kam.
Richtig. Und sobald man anfängt, sich zu isolieren, hat man nicht begriffen, worum es geht. Denn Gott kam, um Sünder zu retten. Und wenn er dich gerettet hat, bedeutet das, dass er deinen Nächsten auch retten möchte.
Ja, das ist wichtig. Es ist also kein alleinstehender Akt.
Nein.
Sobald man einmal gerettet ist, dann muss man auch anderen helfen.
Wir müssen also einen Weg finden, eng zusammenzurücken. Aber wir müssen für dieses Zusammenrücken den richtigen Weg finden. Es muss sich auf die Wahrheit gründen. Es muss sich auf den Glauben Jesu gründen. Es kann sich nicht auf Säkularismus gründen und es kann sich nicht auf soziale Themen gründen. Es muss auf dem Glauben Jesu basieren, nicht wahr?
Ja.
Okay, er ruft uns also aus der Welt heraus, aber er ruft uns nicht aus der Kirche heraus. Wir müssen uns vor Splittergruppen der Herde mit einer kleinen Herde hier und einer kleinen Herde da hüten. Weicht von ihren Zelten. Korah war eine Absplitterung von der Herde. Korah sagte, das ist nicht richtig. Warum sollte Mose derjenige sein, durch den Gott spricht? Wir sind alle heilig. Und sie fanden heraus, dass es sehr gefährlich war, diesen Weg einzuschlagen. Wenn wir zu Hebräer Kapitel 10 gehen und dort ein paar Verse lesen, heißt es, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung des Herzens los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Gibt es hier eine Reinigung?
Das muss es, denn man muss alles loswerden, was einen verunreinigt.
Okay. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir uns eigene Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Gibt es nicht eine Tendenz, sich selbst immer mehr abzusondern?
Naja, wenn man sieht, was heutzutage in unserer Kirche passiert, kann man sehen, dass Satan sehr engagiert ist.
Einige Leute zitieren mich, dass ich sage, dass man Sekundenkleber auf seinen Allerwertesten streichen soll. Und sie sagen, aber wie kann ich in einer Kirche sitzen, die das genaue Gegenteil dessen tut, was der Geist der Weissagung sagt? Ich habe nie gesagt, dass man in einer Kirche sitzen muss, die das genaue Gegenteil tut oder man all diese Dinge leidend durchstehen muss. Aber man sagt sich nicht vom Leib los. Darauf beziehe ich mich. Vielleicht kommt es schlussendlich so weit, dass man Hausgottesdienste hat. Aber die Idee dahinter ist, dass man versuchen soll, eng zusammenzurücken. Aber man kann nur eng zusammenrücken, wenn man ähnlich gesinnt ist.
So ist es. Ich möchte noch etwas zu den Hausgottesdiensten sagen, die du angesprochen hast. Hat man in seiner Ortsgemeinde vorher wirklich alles, was einem möglich war, versucht?
Martin, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn es ist doch eine Familie, stimmt's? Und einige Kinder mögen eigensinnig sein, aber man gibt nicht einfach auf. Wenn sie dich provozieren und dir sagen, dass du unerwünscht bist, zwingst du dich ihnen nicht auf. Aber solange da noch ein sich öffnender Spalt ist, bleibt man dran. Das erinnert mich an die Geschichte, als ich auf dem Campus einer unserer großen Universitäten war. Und das Treffen dort war ziemlich laut, mit Trommeln und allem, was dazugehört. Ich gab an dieser Uni eine Rede, die wahrscheinlich ziemlich gerade heraus war. Im Anschluss kam einer der älteren Pastoren auf mich zu. Er dankte mir unter Tränen und ich sagte mir, wie er sich dort durchschlägt und kleine private Gespräche hat. Denn die Leute werden durch den Gruppendruck in eine Richtung gefegt. Das erinnert mich an die Begebenheit, die ich einmal in Europa erlebte, als die Jugend sich versammelte und das Treffen wie ein Rockkonzert war. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt. Und da war dieser eine junge Mann, der sagte, ich kann nicht da drin sein, weil mein Jesus nicht dort ist. Wir hatten ein Gespräch, die Runde wuchs und am Ende war da eine Menge an Leuten, die genauso dachten, aber vom Gruppendruck zurückgehalten wurden.
Ja, das meinte ich damit. Denn ich bin ziemlich sicher, dass es in jeder Kirche auch andere Leute gibt, die dasselbe empfinden wie man selbst. Also finde sie und denke daran, dass Gott jeden in dieser Kirche, sogar die abgefallenen Kirchen, immer noch gerettet sehen möchte.
Ja.
Man hat dort etwas zu tun.
Ich kenne beispielsweise einige Kirchen, in denen die Sabbatschulen sich in Gruppen aufteilen und dann ist eine Gruppe etwas konservativer und eine, die eher liberal ist. Wenn das Gespräch schließlich genug Tiefgang hat, werden die Gruppen anwachsen, sogar innerhalb einer Gemeinde. Aber wir müssen eng zusammenrücken und dürfen die Versammlungen nicht versäumen, weil kein Mensch eine Insel ist. Wir brauchen uns gegenseitig.
Nur um bei dem, was wir gerade sagten, Klarheit zu schaffen, wir heißen keinerlei Abfall in irgendeiner Gemeinde gut.
Nein. Aber wir haben die Botschaft an Laodicea. Gott hat sich ein Volk erwählt, eine Gemeinde auf dieser Erde, die er beauftragt hat, seine Gebote zu bewahren. Er hat ihr ein heiliges Vermächtnis und die unvergängliche Wahrheit anvertraut und sie dazu berufen, diese zu verkündigen. Wenn nötig, tadelt und korrigiert er die Gemeinde auch. Die Botschaft an die Gemeinde in Laodicea ist auf unserer Gemeinschaft anwendbar, der große Erkenntnis geschenkt worden ist, die aber nicht in diesem Licht wandelte. Wer nur große Worte macht, aber nicht mit seinem Führer Schritt hält, wird aus seinem Mund ausgesponnen werden, außer er tut Buße. Die Botschaft, die Kirche der Sieben-Tags-Adventisten als Babylon anzukündigen und das Volk Gottes aus ihr herauszurufen, kommt nicht von einem göttlichen Botschafter oder einem menschlichen Mittelsmann, der vom Gottesgeist inspiriert ist. Der wahre Zeuge hat gesagt, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Beschreibt das eine Kirche, die perfekt ist?
Nein, ganz und gar nicht. Vielleicht kann ich dir da eine Frage stellen, denn wir hören oft, dass Leute sagen, okay, aber wir nennen die Kirche nicht Babylon, wir nennen nur die Führungsebene Babylon.
Structure of Leadership Babylon.
Und dann ist meine Frage, ob die Führungsebene fester Bestandteil der Kirche ist.
Ja.
Gibt es Leute in der Führungsebene, die konservativ sind?
Ja.
Gibt es Leute in der Führungsebene, die liberal sind?
Ja.
Gibt es in der Kirche Leute, die in jeder Ebene dazwischen passen?
Ja.
Gibt es Menschen in der Führungsebene, die zur Ökumene neigen?
Ja.
Gibt es in der Führungsebene Leute, die zwischen dem Eingang und dem Altar weinen, weil sie nicht ökumenisch eingestellt sind?
Definitiv.
Okay. Ich würde nicht dazu neigen, irgendeinen Teil dieses Leibes abzutrennen und zu sagen, da liegt das Problem. Das Problem findet sich überall, von der höchsten bis zur niedrigsten Ebene. Und jeder, ob sie jetzt in der Generalkonferenz oder in einer Union oder in einer Vereinigung sind, ob sie in einem Gemeindeausschuss oder einfach in den Reihen sitzen, alle erhalten genau die gleiche Ermahnung. Kauft Gold von mir.
Okay.
Okay.
Aber wie bringen wir alles, was du gerade gesagt hast, mit dem Zehntengeben zusammen? Ist es richtig, wenn Leute sagen, ich stimme nicht mit dem überein, was diese Leute in der Führungsebene mit dem Zehnten machen, und deshalb halte ich meinen Zehnten zurück oder gebe ihn woanders hin?
Okay. Hat Gott dir gesagt, dass du richten sollst? Oder sagte er, dass das Gericht ihm gehört?
Alles Gericht ist ihm übergeben.
Sagt er dir, allen Zehnten in sein Schatzhaus zu bringen?
Ja.
Tat er das? Okay. Gibt es Leute in Führungspositionen, die noch im Einklang mit der Drei-Engels-Botschaft sind?
Ja.
Und gibt es Leute, die dieser Idee abgeneigt zu sein scheinen?
Ja.
Wenn man es also trennt, wird jemand leiden. Könnte es sein, dass eine Gruppe der anderen gegenüber benachteiligt wird?
Definitiv.
Okay. Warum überlässt man es dann nicht Gott, Martin?
Naja, ich würde gerne noch eine Frage stellen. Schließlich bekomme ich ja die Fragen und muss Antworten dafür haben. Was ist mit den Leviten? Als sie abgefallen waren, musste Israel dann immer noch den Zehnten geben?
Ja, natürlich. Sie kamen sogar und nahmen ihn sich manchmal mit Gewalt.
Das hörte nicht auf. Vielleicht können wir das auch klarstellen. Es gibt eine gewisse Struktur in der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten.
Gott ist ja ein Gott der Ordnung.
Ja, und er gab eine gewisse Struktur vor, wie die Zehnten in dieser Kirche ausgegeben werden müssen.
Aber er gab auch eine Struktur vor, wie Führung ausgeübt werden soll. Es soll kein Herrschen geben. Sie werden nicht zu Göttern innerhalb der Kirche.
Definitiv nicht.
Und sie haben nicht mehr zu sagen als das einfache Mitglied in der Kirchenbank. Sie haben nicht mehr zu sagen und auch nicht mehr Ansehen bei Gott.
Ganz genau.
Wir sind alle in genau dem gleichen Boot.
Ganz genau. Ich möchte eines noch verdeutlichen. Es ist gar nicht so einfach, Zehntengelder zu missbrauchen. Vielleicht können die Gaben einfacher falsch verwendet werden.
Aber beim Zehnten gibt es eine sehr feste Struktur.
Ja, das wollte ich hier nur einmal gesagt haben, weil so viele Leute darüber nachfragen.
Das stimmt. Meine Antwort wäre immer, was sagt der Herr?
So ist es.
Was immer er sagt, ist der beste Weg, den man folgen sollte. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Hat man hier irgendeinen Zwang?
Überhaupt keinen.
Es gibt ein Anklopfen, aber keinen Zwang.
Er öffnet die Tür nicht.
Er zwingt dich nicht, sie aufzumachen. Du musst sie öffnen. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Es ist ziemlich einfach, auf einem Thron zu sitzen. Aber es ist viel schwieriger, in einem Thron zu sitzen.
Ja.
Wenn man in einem Thron sitzt, dann bedeutet das, dass man ein fester Bestandteil des Entscheidungsprozesses bist. Man ist darin eingeschlossen. Man sitzt nicht darauf und bekommt einen Wutanfall, um wieder herunterzukommen. Man wird Bestandteil des Entscheidungsprozesses. So inklusiv ist Gott. Es ist tatsächlich erstaunlich. Weißt du was, Martin? Die Gottheit, mit der wir es hier zu tun haben, hat keinen bisschen Zwang in sich.
Und auch keine Selbstsucht.
Es ist alles inklusiv. Mir ist in keiner anderen Religion eine Gottheit bekannt, die diesen Charakter hat.
Nein, bedenke doch nur einmal die Situation, als Gott eine Sitzung hatte, wo er mit allen Stellvertretern der Welten zusammensaß. Er hat sie beraten. Er ist der Souverän, er ist allwissend, er hat alles und dennoch schließt er alle mit ein. Das ist unfassbar.
Wir dienen einem unfassbaren Gott. Okay, was war mit den Propheten? Sie identifizieren sich alle mit dem sündigen Israel. Sie sonderten sich nie ab und sagten, warum folgt ihr nicht mir und meinem wunderbaren Vorbild? Stimmt's? Ich glaube, Paulus sagt es einmal, aber er sagte es eher ironisch. Nehemia sagt, dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Die Übriggebliebenen befinden sich also in großem Unglück und in Schmach. Können wir uns damit identifizieren?
Ja, das ist typologisch.
Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen. Das bedeutet also, dass es kein Gesetz mehr gibt, richtig? Denn dafür steht ja die Mauer. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang, und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Den Teil hat man immer, oder?
Bei jedem Propheten.
Ja, bei jedem. Lass doch deine Ohren aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels, deine Knechte. Und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Schließt er sich mit ein?
Both I and my father's house have sinned. Is that inclusive?
Oh, definitiv.
Martin, davon können wir viel lernen, nicht wahr? Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzung und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Martin, wie genau nehmen wir als Volk Gottes, als Denomination Gottes Gesetz?
Nun.
Oder schleichen sich Elemente des Kompromisses ein?
Kompromisse schleichen sich definitiv ein.
Und übt die Welt ihren Einfluss auf uns aus?
Definitiv. Genau genommen ist der Kompromiss wegen der weltlichen Einflüsse da.
Okay. Wenn man beispielsweise das siebte Gebot nimmt. In der Welt haben wir da einen großen Kompromiss. Wir haben sogar Gesetze, die das legalisieren, was die Bibel verdammt. Dann haben wir diese Einstellung. Naja, wir können es nicht verdammen, deswegen lass es uns annehmen. Sünde ist Sünde, Martin.
We cannot be condemning, therefore we need to embrace it. Sin is sin.
Punkt. Das ist immer noch so wichtig. Man kann eine Person lieben und ihr dabei helfen, aber man muss immer noch die Sünde aufzeigen.
Ja, man muss die Sünde aufzeigen, denn der Sündesold ist der Tod.
So ist es. Man kann es nicht billigen.
Wir können nicht mit den Kompromissen zum siebten Gebot mitlaufen, die in der Welt und sogar in der Gesetzgebung eingeführt werden. Wir müssen abgesondert sein und sagen, tut mir leid, aber was in der Welt geschieht, ist Sünde. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzung und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Nimm nur das erste Gebot. Die ganz konkrete Gottheit, die dich aus Ägypten herausführte, der du dienen sollst und keine anderen Götter neben ihm haben sollst. Ist es in einem ökumenischen oder interreligiösen Umfeld möglich, sich ans erste Gebot zu halten?
Nein, denn man hat ja andere Religionen, die sich überhaupt nicht daran halten.
Okay, lass uns mal eine christliche Denomination nehmen und jeden Aspekt, den die Bibel zum siebten Gebot erwähnt, ansehen. Mit allem, was dazugehört. Angefangen mit einer Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Einem Mann und einem Mann und einer Frau und einer Frau. Wie streng halten wir uns an all das, was die Bibel sagt? Oder gehen wir Kompromisse ein?
Oh, wir machen Kompromisse.
Auf jeder Ebene, richtig? Wir müssen also wissen, dass wir für etwas stehen müssen und dass wir abgesondert sein müssen und eine Warnung aussprechen müssen.
Und wir müssen anerkennen, dass wir schuldig sind.
Ja, dass wir Unrecht hatten und dass wir persönlich auch untreu waren. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, Selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Es muss eine Versammlung geben. Wozu eine Versammlung?
Um zusammenzurücken, um die Gebote zu halten.
Ja, um die Gebote zu halten. Wir müssen also ein Volk aus der Welt herausrufen und ihnen zeigen, dass sie die Gebote halten müssen, richtig?
Mhm.
Verneint das die Gerechtigkeit durch Glauben?
Nein, überhaupt nicht. Es umfasst sie.
Ah, gut gesagt, Martin. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch mein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten, und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Wir haben gesündigt, samt unseren Vätern. Wir haben Unrecht getan, haben gottlos gehandelt. Sind wir als Denomination bereit, das zu tun?
Ich denke, es ist an der Zeit. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon bereit sind, aber wir müssen an den Punkt kommen.
Ja, wir müssen an diesen Punkt kommen. Wenn wir nicht dahin kommen,
werden wir es nicht schaffen.
Werden wir es nicht schaffen und nicht Teil derer werden, die den letzten Ruf geben. Es gefiel dem Herrn, um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Martin, das ist so eindeutig. Und dann sagen Leute, dass das Gesetz abgeschaffen wurde und es deshalb veraltet ist. Es kann gar nicht veraltet sein. Das ist lächerlich.
Ich hatte heute eine Diskussion mit einem jungen Mädchen in einer Klasse. Sie war etwa 14 Jahre alt. Wir unterhielten uns darüber, dass manche sagen, dass das Alte Testament abgetan wäre. Und sogar das Gesetz.
Es gilt nicht mehr.
Sie sagte mir, aber das ist unlogisch.
Und sie war 14 Jahre alt.
Ich sagte ihr,
vielleicht müssen manche Leute sich eine Gehirntransplantation wünschen.
So ist es. Wir sprachen also darüber, so wie wir jetzt darüber reden. Und sie sagte, hat die Logik alle verlassen? Und genau da liegt das Problem. Es ist so logisch, wenn man die Bibel liest. Es ist unmöglich, sich des Gesetzes und des Alten Testamentes zu entledigen.
Das ist richtig. Lass uns noch einmal lesen. Es gefiel dem Herrn, um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Kann man das Gesetz von der Gerechtigkeit Christi trennen?
Nein.
Was bedeutet Gerechtigkeit denn? Das Richtige zu tun. Was definiert richtiges Tun?
Das Gesetz halten.
Das Gesetz definiert es. Und doch ist es ein beraubendes und ausgeplündertes Volk. Sie sind alle in Löchern gefangen und in Gefängnissen versteckt. Sie wurden zum Raub und niemand rettet. Sie wurde zur Beute und niemand sagt, gib sie wieder ab. Das ist unser Zustand. Martin, wir müssen wieder an den Punkt kommen, an dem wir das Wesentliche begreifen. Was packte dich damals, als du die Botschaft dieser Übrigen entdeckt hattest? War es nicht die Tatsache, dass du ein Gesetzesübertreter warst?
Alles, von dem ich dachte, dass es richtig sei, war falsch.
Ganz genau. Und als ich entdeckte, dass das Gesetz verändert worden war und ich in Gesetzesübertretung lebte, schockierte mich das. Ich fing an nachzuforschen und entdeckte alles andere. Den Antichristen, dieses und jenes, Gerechtigkeit durch Glauben, das ganze Paket. Aber es kam zu dem Punkt, an dem ich begriff, dass ich als Gesetzesübertreter lebte und dass ich völlig verloren war.
Weißt du, es ist an der Zeit zu erkennen, dass wir gesündigt haben. Es schließt einen selbst ein.
Absolut.
Du kannst nicht sagen, meine Kirche, diese Kirche, jene Kirche, all diese Leute.
Nein, wir können es nicht wagen, von jedem Windhauch moderner evangelikalen Lehren beraubt und ausgeplündert zu werden, stimmt's? Jesaja Kapitel 42, Vers 23. Wer ist aber unter euch, der auf dieses hört, der Acht gibt und es künftig beachtet? Wer übergab Jakob zum Raub und Israel den Plünderern? Ist's nicht der Herr, gegen den wir gesündigt haben? Und sie wollten nicht auf seinen Weg wandeln und seinem Gesetz waren sie nicht gehorsam. Der Herr übergab sie und, wie Paulus schrieb, übergab er sie Satan. Dann heulten sie, aber warum? Weil ihr Wandel gegen das Gesetz war. Darum hat er über ihnen die Glut seines Zorns ausgegossen und die Gewalt des Krieges. Und seine Zornglut hat ihn überall angezündet, aber er ist nicht zur Erkenntnis gekommen und sie hat ihn in Brand gesteckt, aber er nimmt es nicht zu Herzen. Sturheit, richtig?
Ich denke, das ist eines der Hauptprobleme.
Ja. Wenn unsere Missetat gegen uns zeugen, so handle du, o Herr, um deines Namens willen, denn unsere Abweichungen sind zahlreich, an dir haben wir gesündigt. Das beschreibt den Zustand der Kirche. Ob wir jetzt über Nehemia, über Jesaja oder über Jeremia sprechen. Immer ist da diese inklusive Sprache. Wir haben gesündigt.
So ist es. Es ist erstaunlich, dies zu sehen.
Was ist mit Daniel? Daniel identifizierte sich mit seinem Volk. Auch er sagte, wir haben gesündigt. Daniel 9, Vers 5. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Martin, ist das ein wiederkehrendes Thema?
Durchgehend.
Fortlaufend.
Es zieht sich wie ein Faden durch.
Ja. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben, sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag. Wir haben gesündigt. Wir haben gottlos gehandelt.
Vielleicht kann ich hier nur sagen, falls es bei irgendjemandem noch nicht angekommen ist, dass es auch von uns, der Kirche, spricht.
Es spricht von uns, auf jeden Fall. Martin, wie wirkt sich das auf die Gerechtigkeit aus Glauben aus? Ich bin versucht, vom Thema abzuschweifen. Darf ich vom Thema abschweifen?
Nun, darin sind wir gut.
Sind wir darin gut? Nun, dann lass uns zu Römer Kapitel 10 gehen. Also der Römerbrief ist ein so erstaunliches Buch, nicht wahr? Es brachte die Reformation in Schwung.
Ja, aber es kann sehr
falsch verstanden werden.
Oh ja, man kann es falsch verstehen.
Gut, das müssen wir uns auch ansehen. Wir können es vielleicht noch ein wenig ausholen. Schauen wir mal. Kapitel 10. Brüder, des Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Lebten sie im Abfall vom Glauben?
Ja.
Aber der Wunsch seines Herzens war, dass sie gerettet werden. Sollte das auch unser Herzenswunsch sein?
So ist es.
Okay. Lass uns also sagen, Brüder, mein Herzenswunsch für die Kirche der Sieben-Tags-Adventisten ist, dass sie gerettet werden. Kann man es so lesen?
Ja.
Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Jedes Bemühen, jeder Versuch, seine eigene Gerechtigkeit zu erlangen, indem man sich anstrengt, das Gesetz zu halten, ist vergeblich. Bedeutet es, dass ich mich nicht bemühen soll, das Gesetz zu halten?
Nein.
Und hier reden wir dann aneinander vorbei, stimmt's?
So ist es.
Bei diesem Thema reden wir immer aneinander vorbei. Wenn man für Gerechtigkeit aus Glauben einsteht, hat man die Tür geöffnet und den Herrn gebeten, dass er bitte eintrete und dieses Chaos reinige. Denn Gott wird sich nicht mit dir in einem unordentlichen Raum niederlassen.
Nein.
Es ist dein Herz. Er wird es reinigen und er wird mit dir das Mahl halten. Und das Essen auf dem Tisch wird reines und vernünftiges Essen sein. Alles wird stimmen, oder? Du wirst nicht die Korken knallen lassen, wenn der Herr am Herzen ist.
Nein.
Wenn er mit dir am Tisch sitzt. Wenn du das schon für einen irdischen König tun würde, um wie viel mehr für den himmlischen König? Lass es uns also nicht falsch verstehen. Ich kann es nicht reinigen, Gott muss es reinigen. Ich kann es nicht ausleben, aber er kann es in mir leben. Alles, was ich tun muss, ist Ja sagen. Das Ergebnis ist der völlige Gehorsam der Gebote Gottes.
So ist es.
Wenn man aber sagt, ich glaube an die Gerechtigkeit, dann wird gesagt, oh, du meinst also, dass du ein Sünder bleiben kannst und bedeckt bist. Das ist ein lächerliches Argument. Ich kann nicht verstehen, wie man so denken kann. Wenn man die Gerechtigkeit Jesu akzeptiert, kommt man automatisch mit dem Gesetz in Einklang.
So ist es. Und dann geht man diesen Weg.
Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Er ist das Ende der Gesetze. Also ist das Gesetz weg.
Ich glaube an Jesus, sein Blut ist über mir, also muss ich das Gesetz nicht halten.
Warum bringt Paulus das Gesetz dann in Kapitel 14 wieder? Es ist offensichtlich, dass jemand da verwirrt sein muss, stimmt's?
Ganz genau.
Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Er ist der ultimative Höhepunkt des Gesetzes. Er ist das ultimative Beispiel dafür, wie man das Gesetz auslebt.
Er ist der Grund dafür, dass ich ihn und seine Gerechtigkeit nutzen kann, um gerettet zu werden.
Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Das heißt, man muss die Gebote halten. Waren sie sehr gut darin?
Nein.
Weil sie es nicht aus Glauben taten. Hätten sie es besser gekonnt?
Ja.
Okay. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Nämlich, um Christus heraufzuholen. Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen? Nämlich, um Christus von den Toten zu holen. Paulus hat eine Art, sich auszudrücken, die einen wirklich verwirren kann, richtig? Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesu als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Gut. Ich muss nichts anderes tun. Ich muss nur glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden und dass er der Herr ist. Und dann bin ich gerettet.
Nein, das sagt er damit nicht.
Okay. Was bedeutet, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen? Nämlich, um Christus von den Toten zu holen. Es gibt zwei Wege, wie die Menschheit nachzuahmen versucht, was richtig ist. Sogar ohne Christus, stimmt's? Der eine ist, das Ich bis auf die Ebene von Christus zu erhöhen.
Ja.
Man erhöht sich und sagt dann, ich bin gerettet, ich bin wie er, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerettet, ich bin gerettet. Oder ich bin vom Stamme Benjamin, ich bin aus der Linie Abrahams, ich bin gerettet, weil ich aus dieser Linie stamme. Der andere Weg ist, Christus auf die eigene Ebene herunterzubringen und zu sagen, gut, ich kann es machen, denn ich habe definiert, dass Christus genau auf meiner Ebene ist. Aber wo ist der Maßstab? Wer ist der Maßstab?
Er.
Er ist der Maßstab. Wie hoch liegt der Maßstab?
Zu hoch, als dass wir ihn erreichen könnten.
Man wird also nicht so hoch springen können? Man kann nicht darüber springen?
Nein, es wird fehlschlagen.
Was ist also die Lösung? Die Stange herunterzubringen, dass man drüber springen kann.
Das ist immer leichter.
Oder sich selbst auf eine Ebene erhöhen, bis man einfach drüber spazieren kann, stimmt's? Beide Wege sind völlig vergeblich und sinnlos. Und wir haben beide Gruppen in der Kirche. Diejenigen, die sich bis auf die Ebene von Christus erhöhen. Ich kann das machen, weil er es verheißen hat. Und diejenigen, die ihn auf unsere Stufe herunterziehen. Schließlich saß er ja mit Zöllnern und Sündern zusammen. Also kann ich doch das Gleiche tun, stimmt's?
Nun, das sagen sie, beziehungsweise so denken sie.
Genau, aber der Maßstab liegt so hoch. Es ist die Gerechtigkeit Christi. Deshalb kann ich sie nie erlangen. Der Einzige, der sie erreichen kann, ist der, der durch mich und in mir wirkt. Heißt es, dass ich seine Früchte tragen muss?
Ja.
Denn wenn ich die Früchte nicht habe, ist er nicht in mir. Stimmt das?
Aber sicher.
Okay.
Anders ist es unmöglich, denn wenn deine Früchte falsch sind, liegt es doch auf der Hand, dass es ein Schlag ins Gesicht ist. Oder wie du sagtest, man hat dann Christus auf seine Ebene heruntergebracht.
Ja, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Er ist unsere Erlösung. Es geht nicht ohne ihn. Wenn man zu Kapitel 11 geht, steht da im Vers 1, ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamins. Dann redet er über all diese Dinge und sagt, sie können wieder eingepfropft werden. Aber dafür gibt es eine Bedingung. Sie müssen in Christus sein, denn sie haben sich selbst vom Weinstock abgeschnitten. Sie wurden herausgeschnitten, denn sie glaubten nicht, dass er derjenige war, der das tun würde, was ihnen selbst unmöglich zu tun war.
Wir müssen also vorsichtig sein, nicht in eine Position zu geraten, in der wir von Christus abgeschnitten werden.
Richtig, weil wir genau genommen wilde Triebe sind, die eingepfropft wurden. Wenn nun die ursprünglichen Zweige die Gerechtigkeit Christi annehmen sollten, können auch sie wieder eingepfropft werden. Verstand Paulus die Typologie des Alten Testaments?
Oh ja, deshalb scheint uns das, was er schrieb, ja manchmal so kompliziert, weil er sie sehr gut verstand.
Gehen wir doch zu Kapitel 13 und überspringen den ersten Teil. Gehen wir zu Vers 8. Da beginnt im Original ein neuer Absatz. Hier steht, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mit anderen Worten sagt er, Liebe zu deinem Nächsten ist eine Zusammenfassung des Gesetzes. Hat er jetzt das Gebot abgeschafft?
Nein.
Er nimmt es mit dem offenen Armen an, stimmt's?
Absolut.
Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wenn man also für den Irrenden keine Liebe oder Mitgefühl zeigt, dann ist man ein Gesetzesbrecher. Ist das korrekt, Martin?
Zu 100%.
Nun gut, das ist beängstigend. Ich werde nicht weitermachen, sonst setzt es wieder Schläge.
Aber es ist nur allzu wahr. Schau, das Problem dabei ist, und wir haben ja schon eine ganze Folge darüber gemacht, dass die Menschen die Liebe falsch verstehen.
Ja, sie verstehen sie falsch.
Und darum sagen sie, dass das Gesetz abgeschafft wurde. Denn so wie sie das Gesetz sehen, sehen sie darin keine Liebe. Aber tatsächlich ist sie eine Abschrift von Gottes Liebe.
Es ist die Verkörperung von Gottes Liebe. Nun, Martin, Paulus führte hier durch die zweite Steintafel des Dekalogs, stimmt's? Er führte sie alle auf und sagte, das ist die Grundlage der Liebe. Hier war Daniel, der sagte, wir haben gesündigt und gesetzlos gehandelt. Keiner von uns kann sich rühmen.
Nein.
Die einzige Gerechtigkeit, die wir jemals haben können, ist die Gerechtigkeit Christi.
Und dann müssen wir ihm auch jeden Tag dafür danken, dass er uns diese Gerechtigkeit gibt, damit wir bestehen können.
Hier schreibt Paulus an Timotheus. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Identifizierte er sich mit seinem Volk?
Er stand definitiv nicht da und sagte, du und du und du, sondern ich bin der größte Sünder.
Okay, ich sage immer, das werden wir im Himmel ausmachen, denn auf diesen Titel des größten Sünders hat er keinen Anspruch. Das ist mein Vorrecht. Und ich glaube, dass du vielleicht denkst, dass es das Deinige ist.
Nun, das geht jedem so.
Bestimmte Leute kamen von Jakob, zuerst nahmen sie sie an und dann fielen sie ihnen in den Rücken. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten, nur sollten wir an die Armen gedenken, und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Gab es in der Urgemeinde einen Streit?
Es gab ein paar Streitigkeiten, ja, definitiv.
War diese Kirche, die die Ausgießungen des Heiligen Geistes erlebte, vollkommen?
Nein, sie hatten ihre Reibereien und ihre Probleme, aber sie taten eines, sie rückten eng zusammen.
Okay. Gehen wir zu Philipper 3, Vers 3. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Wie viel Vertrauen hat man in seine Fähigkeit, der Sünde zu widerstehen?
Nun, sobald man es versucht, wird man sehr schnell enttäuscht werden.
Dann rutscht man auf der sprichwörtlichen Bananenschale aus, stimmt's? Wir dürfen also kein Vertrauen auf das Fleisch setzen. Aber können wir Vertrauen auf Christus haben?
All unser Vertrauen muss bei ihm liegen.
Wir müssen uns also von der Beschneidung hüten, die hier ab und da herrscht. Der Weizen und das Unkraut wachsen zusammen. Die Kirche ist nicht vollkommen, sie ist ein Krankenhaus. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechende zu überführen. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnenswillen. Gab es diese Leute schon von Anfang an?
Ja.
Werden sie bis zum Ende da sein?
Definitiv.
Wirst du dich absondern?
Man kann sich schon absondern und hier ein kleines eigenes Ding anfangen, bis man schließlich innerhalb des Kleinen, was man begonnen hat, das gleiche Problem haben wird.
Okay, dann lass uns wieder zurück zur Sache kommen. Wir müssen vollkommen sein. Aber wir brauchen die Vollkommenheit Christi, richtig? Aber wir müssen uns vor Perfektionismus hüten. Es gibt einige Leute, die sogar so weit gehen, dass sie sagen, Paulus war noch nicht dort angekommen. Er hat es noch nicht erreicht. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, schrieb er. Aber später erreichte er es dann. Nun können wir es auch erreichen. Wo steht es, dass er es jemals ergriffen hat? Paulus war doch derjenige, der über die Verwandlung bei der letzten Posaune schrieb, stimmt's? Der Geist der Weissagung sagt, erst wenn dieser verwesliche Körper in seinen herrlichen Körper verwandelt wird, können wir sagen, dass wir ohne Sünde sind. Bedeutet das nun, dass wir immer noch weiter sündigen sollten, so wie es manche Leute behaupten?
Nein. Wir müssen immer noch danach streben, sündlos zu sein, mit der helfenden Gerechtigkeit Christi. Sie hilft dir.
Wie wir es schon sagten, der Alkoholiker, der mit dem Trinken aufhört, hört nicht auf, ein Alkoholiker zu sein. Er ist ein Genesener. Er hat aufgehört. Er benutzt seine Willenskraft und Gott unterstützt ihn, sodass er diese Schwäche überwinden kann. Er trinkt also nicht mehr. Mit der Sünde ist es genauso. Wenn man von etwas abhängig ist, wie etwas von Pornografie, dann schließt man diese Tür und hört auf. Das bedeutet nicht, dass deine Natur nicht gegen dich kämpfen wird.
Nein.
Aber man wird seiner Natur nicht nachgeben. Denn man hat sich mit einer höheren Macht verbunden. Möge die Jugend unserer Zeit in Gottes Augen ebenso wertvoll werden wie Samuel. Wenn sie sich ihre christliche Lauterkeit bewahrt, kann sie sich auf das Werk der Erneuerung großen Einfluss ausüben. Wir brauchen heute solche Menschen und Gott hat für jeden eine Aufgabe. Niemals wurde in unseren Tagen Größeres für Gott und an der Menschheit erzielt als durch schlichtes Gottvertrauen. Steht uns heute dieselbe Macht zur Verfügung, die zu Samuels Zeit wirkte?
Ja, diese Macht steht schon seit Adam zur Verfügung.
Was für ein Vorbild hatte Samuel von Seiten der Priester?
Kein gutes.
War Eli ein gutes Vorbild?
Nein.
Er war nachgiebig, richtig?
Ja.
Waren seine Söhne gute Vorbilder?
Nein, ganz und gar nicht.
Er war wie Daniel, der inmitten der Sünde lebte, jedoch ohne Flecken. Warum behaupten nur so viele, heilig und sündlos zu sein? Nun, weil sie so weit von Christus entfernt sind. Ich habe nie gewagt, irgendetwas derartiges zu behaupten. Seit der Zeit, als ich 14 Jahre alt war, war ich willens, es zu tun, wenn ich wusste, was der Wille Gottes war. Nie habt ihr gehört, dass ich sagte, ich sei sündlos. Wer die Liebenswürdigkeit und den erhabenen Charakter Jesu Christi erblickt, der heilig und erhoben war und dessen Säume den Tempel erfüllten, wird das nie sagen. Doch werden wir immer öfter auf solche treffen, die solche Dinge sagen. Martin, heißt es in dieser Aussage, dass wir weiterhin sündigen?
Nein.
Aber es heißt, dass man nicht sagen kann, dass man sündlos ist.
Ganz genau.
Martin, wie vereinbart man diese Aussage mit der Vorstellung, dass man nicht sündigen soll?
Man soll nicht sündigen. Man mag vielleicht eine Neigung dazu haben, aber man soll Christus annehmen, dass er hilft, diesen Pfad nicht einzuschlagen.
Ah, aber manche sagen, dass wenn man glaubt, dann gerät man in Gefahr zu sagen, okay, wir werden also bis zum Ende sündigen. Nein, wir werden bis zum Ende eine sündige Natur haben. Aber wir brauchen nicht sündigen. Genau genommen sollten wir nicht mehr sündigen. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Wenn es nicht möglich wäre, das zu tun, hätte Jesus das nicht gebieten können, stimmt's?
Ja, definitiv. Ich denke, dass da ein regelrechter Krieg um diese Sache tobt. Leute, die dies sagen und aneinander vorbeireden, wie du schon sagtest.
Deswegen sagte ich ja, rückt fest zusammen, rückt eng zusammen. Nur wenn man es von dieser Seite betrachtet und ein anderer von der anderen Seite, heißt es nicht, dass wir aneinander vorbeireden müssen. Die Idee ist immer, dass wir den Gehorsam gegen Gottes Gebote annehmen müssen. Wir müssen ohne Sünde leben. Aber wir können nicht sagen, dass wir sündlos sind, weil wir eine sündige Natur haben und wir haben eine sündige Neigung. Aber wir müssen nicht danach handeln. Wer wird uns die Kraft geben, nicht danach zu handeln?
Nur Jesus.
Ah, okay. Ich möchte jedem, dem die Herrlichkeit Gottes offenbart wurde, sagen, du wirst die geringste Neigung haben, zu sagen, ich bin heilig, ich bin sündlos. Lass Gott es in seine Bücher schreiben, wenn er möchte, aber du sollst es nie äußern.
Da haben wir den Kern der Sache.
Ich habe evangelikale Predigen hören. Man darf nie sagen, was da steht. Allem voran Schüler. Er sagte, das Schlimmste, was man machen kann, ist, jemanden einen Sünder zu nennen. Nun, er weilt nicht mehr unter uns, aber die evangelikale Denkweise ist das genaue Gegenteil von dem hier. Wir können nicht sagen, ich bin sündlos. Bis wann? Bis dieser verwesentlichte Körper verändert und seinem herrlichen Körper gleichgestaltet ist. Das geschieht bei der letzten Posaune. Ist es eine Lizenz zum Sündigen?
Nein.
Da redet man wieder aneinander vorbei. Das ist keine Lizenz zum Sündigen. Das ist ein Bekennen unserer Abhängigkeit und Schwäche. Aber wenn wir beständig trachten, Jesus nachzufolgen, ist unsere gesegnete Hoffnung, ohne Flecken und Runzeln oder derartiges vor Gottes Thron zu stehen, vollkommen in Christus, in seine Gerechtigkeit und Vollkommenheit gekleidet. Das ist die einzige Hoffnung.
So ist es. Die einzige Hoffnung darauf, ohne Flecken und Runzeln zu sein, ist sein weißes Gewand.
Es ist für dich nicht notwendig, jedes Warum und Weshalb zu kennen oder anderen mitzuteilen, sowohl woraus das neue Herz besteht, als auch bezüglich des Standes, den sie erreichen können oder müssen, um niemals zu sündigen. Du hast kein derartiges Werk zu tun. Martin, es ist nicht meine Aufgabe, dir zu sagen, was das neue Herz ausmacht oder den Stand, den du erreichen musst, um niemals zu sündigen. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber manche Leute machen es zu ihrer Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, das Evangelium zu predigen. Und das Evangelium ist sehr einfach. Die Menschheit ist gefallen. Sie ist gefallen. Sie ist in einem gefallenen Zustand. Sie ist hoffnungslos verloren. Alle haben gesündigt und mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Keiner hat die Fähigkeit, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen. Aber Gott sei Dank gibt es da einen, der es kann. Das ist Jesus Christus, der sündlose, makellose Sohn Gottes, der auf diese Erde kam und es möglich machte, indem er ein sündloses Leben führte, für meine Übertretung starb und aus dem Grab auferstand. Und wenn ich bereit bin, mit ihm zu sterben, dann habe ich auch das Privileg eines Auferstehens mit ihm. Und um ein neues Leben zu führen, wozu er mir die Kraft gibt. Aber ich bin in meiner eigenen Kraft schwach und habe eine sündige Natur, auf die ich nicht länger antworten sollte. Denn nicht ich lebe mehr, sondern er in mir. Ist das jetzt klar oder trüb wie Matsch?
Das ist klar.
Bist du dir sicher?
Ja.
Okay. Wir haben also keine derartige Aufgabe zu verrichten. Das Werk, den Charakter zu schmieden, wurde mir niemals übertragen. Das ist allein Christi Sache. Was uns gegeben wurde, ist, Sünde zu verstehen und zu benennen. Gehorsam gegenüber den Geboten zu predigen. Festzustellen, dass wir alle verloren sind und auf die Lösung hinzuweisen. Das ist unsere Aufgabe.
So ist es.
Paulus sagt zu Timotheus, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christi Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünde zu retten, von denen ich der Größte bin. Okay, wir hatten das schon mal, aber ich möchte es nochmals wiederholen. Alle Propheten identifizieren sich auf diese Weise, jeder von ihnen. In Philipper 3 schreibt er, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Wir wollen also nichts, was trennt. Habt Acht davor. Gibt es in unseren Reihen viele Trennungen?
Und ist es in den vergangenen paar Jahren nicht noch schlimmer geworden?
Also auf mich macht es mit Sicherheit nicht den Eindruck, dass es besser wurde.
Nein, es wird schlimmer.
Wer ist da also am Wirken?
Der Teufel.
Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Sobald man anfängt, sein Vertrauen auf das eigene Fleisch zu setzen, sobald man anfängt zu predigen, dass man genau dies erlangen und das erreichen muss oder festigt, wie man vollkommen sein muss, dann entwickelt man Vertrauen auf das eigene Fleisch. Doch unser einziges Vertrauen liegt in Christus. Obwohl auch ich in mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Dann zählt er alles auf und bewertet alles als Müll.
Ja.
Ich mag, wie er es schreibt.
Ja, es klingt wie Salomo.
Ja.
Die Hauptsumme aller Lehre.
Er sagt, also schaut mal, wie cool ich bin. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein verfolgender Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Ich tat alles. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Es ist Müll. Ja, wahrlich, ich achte auf alles für Schaden gegenüber der übertreffenden Erkenntnis Christi Jesus, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. All das, all seine Werke, all sein Eifer, Dreck.
Alles, was man erlangt.
Martin, kann man es schlimmer machen als Dreck?
Nein.
Tiefer geht es nicht, stimmt's? Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christi, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Martin, hat er jetzt die Messlatte tiefer gelegt oder hat er sie erhöht?
Er hat sie erhöht. Er zeigt, wo die Messlatte liegt und dass sie Christus ist.
Seine beste Anstrengungen war Dreck. um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Martin, das ist unsere einzige Hoffnung.
Nun könnten manche Leute doch entmutigt werden. Ja, aber die Latte liegt so hoch. Aber Christus macht es möglich. Deshalb sagt er doch, man muss an seine Gerechtigkeit glauben.
Was ist der neue Bund? Wo ist da das Gesetz? Ja, es ist ins Herz geschrieben. Denn als es nicht ins Herz geschrieben war, war es offensichtlich Dreck. Beziehungsweise bezüglich der eigenen Leistungen war es Dreck. Dann trifft er diese Aussage, über die viele sagen, nun, vielleicht war er noch nicht so weit, als er das sagte. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Jesus Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu. Den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesu. Das ist die Antwort auf das Problem. Das ist die Antwort. Wenn wir alle auf dieses hohe Ziel zujagen, rücken wir da nicht fest und eng zusammen?
Ja, das tut man. Man kann gar nicht anders, denn wer ist der eine, auf den alle zujagen?
Kann ich also sagen, da jeder seinen eigenen Standard aufstellt und einige gewillt sind, Kompromisse mit den Standards der Welt einzugehen, werden wir in Wirklichkeit zerstreut? Wenn wir stattdessen diesen hervorragenden Standard vor Augen hätten und auf diesen Standard zujagen würden, dann würden wir automatisch eng und fest zusammenrücken. Worum geht dieses Gespräch denn? Ist es nicht ein Aufruf an die Kirche?
Definitiv. Vor allem in der Zeit, in der wir leben. Früher oder später muss es passieren, denn wir müssen vorangehen. Wir müssen eng zusammenrücken, wie du anfangs schon sagtest. Das ist die einzige Weise, wie der laute Ruf hinausgehen kann.
Wir müssen dahin gelangen. Wir müssen auf dieses Ziel zujagen. Den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind. Wie erreicht man diese Vollkommenheit?
Glauben an die Gerechtigkeit Christi.
Lasst uns so gesinnt sein. Und wenn ihr in irgendetwas anderes denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Anders gesagt, es gibt keine andere Gesinnung. Diese eine oder keine. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Martin, wir sind in der privilegierten Lage, Hüter von Gottes Gesetz zu sein. Wurdest du berufen, weil du so ein gehorsamer Kerl warst und das Gesetz so vollkommen gehalten hast?
Nein.
Wurde Paulus berufen, weil er das Gesetz so vollkommen hielt? Nein, er führte Dreck aus. Ich bin mir sicher, dass du und ich es bestimmt auch taten. Wenn wir nicht diese Gesinnung haben, werden wir nie fähig sein, eng zusammenzurücken. Gut, Martin, wir könnten jetzt noch endlos weitermachen. Aber ich denke, wir müssen zum Schluss kommen. Ich glaube, es wäre gut, mit Judas aufzuhören. Weißt du, was ich an Judas mag? Weißt du, wie er seinen Brief anfängt? Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die durch Gott, den Vater, geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Über wen sprechen wir hier? Das ist Judas, der Bruder von Jesus. Er ist Jesu Halbbruder. Aber er nennt sich nicht, ich bin Judas, der Halbbruder von Jesus. Nein. Sondern er sagt, ich bin Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, der auch ein Halbbruder von Jesus war. Und er sagt, er ist ein Knecht Jesu. Nun gehen wir doch zu Jakobus. Am Anfang des Jakobusbriefs lesen wir, was Jakobus sagt. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesu Christi grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Das ist doch erstaunlich. Ist das nicht Demut? Machte Jakobus Fehler?
Oh ja.
Machte Petrus Fehler?
Ja.
Verteidigte Petrus den Jakobus?
Ja.
Ja, das ist doch interessant.
Did Peter come to the defense of Jude?
Yes.
Yes. Interesting, right?
Even Paul.
Sogar Paulus. Er hatte anfangs Probleme mit Markus.
In the beginning.
And Barnabas.
Und Barnabas war wütend, weil Markus sein Neffe war.
Da gab es allerlei Unsinn, aber am Ende rückten sie eng zusammen.
Ja, dann zog Paulus allein los und der Heilige Geist hielt ihn auf. Und er versuchte es, aber konnte nichts tun. Das ist faszinierend, aber wie auch immer, lass uns mit Judas aufhören. Judas schreibt, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zu ewigem Leben. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Wir müssen wieder zu einer barmherzigen Kirche werden, Martin. Wir müssen uns um die Unterdrückten kümmern. Wir müssen uns um die Verwundeten kümmern. Und wir müssen aufhören, so hochmütig zu sein, dass wir denken, über jeden urteilen zu können. Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Mit anderen Worten, muss man rein sein. Aber das heißt nicht, dass man sich nicht die Hände schmutzig machen darf. Denn kann man sich denn nicht verbrennen, wenn man jemanden aus dem Feuer reißt?
Ja.
Ich denke schon. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren, das ist wohl eine der schönsten Aussagen der Bibel, und euch untersträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ist das nicht etwas, worauf wir uns einigen können?
Es ist das Einzige.
Das ist der vereinigende Faktor, richtig? Das trieb die frühe Kirche an. Das sollte auch die letzte Kirche antreiben.
Stimmt.
Lass uns beten. Himmlischer Vater, unsere Kirche befindet sich in so einem Aufruhr. Wir müssen zugeben, Herr, dass wir gesündigt haben. Wir sind Kompromisse mit der Welt eingegangen. Wir haben uns ökumenischen Gremien angeschlossen. Wir haben Gesellschaftsthemen angenommen. Wir sind bei Paraden mitgegangen, wohin der Fuß desjenigen, der abgesondert wurde, nicht treten sollte. Wir haben all diese Dinge getan. Und doch möchtest du deinen Heiligen Geist auf all die ausgießen, die den Glauben Jesu haben. Uns wurde ein ganz besonderer Auftrag gegeben. Uns wurde sehr präzise Marschbefehle gegeben. Herr, hilf uns eng zusammenzurücken, uns zusammenzudrängen, um den Auftrag zu erfüllen, sodass wir nach Hause gehen können. Das ist mein Gebet. In Jesu Namen. Amen.
Amen.